Liebe Hörer an den Radios.
Halt, das ist aber nicht korrekt. Das kannst du so nicht stehen lassen.
Sorry. Liebe Hörerinnen und Hörer an den Radios.
Nein, das geht auch nicht. Da fehlt noch was.
Ach so, ja. Liebe Hörerinnen, Hörer und diverse an den Radios.
Oh Mann, Dieter. Das kannst du noch so nicht bringen. Das diskriminiert doch nur wieder unnötig.
Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Liebe Menschen an den Radios, Stereoanlagen, Computern, Handys und Podcatchern.
Geht doch.
Ja, also im Dreieckland und dem Cyberspace. Willkommen bei der Schwulenwelle am 30. November 2017 auf RDL und radio.grenzenlos.ch. An den Studiomikrofonen sind für euch heute der Dieter
und der Alex. Wir haben aber noch weitere Stimmen für euch aus der Vergangenheit, nämlich von Kollegen, die zum Teil nicht mehr in der Redaktion, aber dennoch unvergessen sind.
Thematisch ist von Info bis Unterhaltung alles dabei und los geht's mit Musik, da die Schwulenwelle bis jetzt schon mehr als ein Vierteljahrhundert eine Erfolgsgeschichte ist, wird sie unendlich weitergehen.
Sehr optimistisch, Dieter.
Ja, Alex, eigentlich suchte ich nur nach einer geschmeidigen Überleitung zum ersten Musiktitel The Never Ending Story von Limahl aus dem gleichnamigen Film.
Hieß der Film Limahl?
Nein, die unendliche Geschichte. Und der Limahl, der hieß eigentlich Hemmel, aber das ist eine andere Geschichte.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Den ersten Blick zurück richten wir auf das Jahr 1996 und den Beitrag, wie alles begann.
Moment, das kann nicht sein. Die Schwulenwelle ist älter als 21 Jahre.
Korrekt. Wie alles begann heißt ja auch nur die erste Folge einer Reihe, einer Lesung, die wir seinerzeit ausstrahlten. Baby Dirks Kurzgeschichten nannte sich die Reihe. Der Autor lehnte sein Pseudonym an die damals sehr erfolgreichen schwulen Kurzgeschichten von Baby Neumann an. Und weil ich diese Geschichten einfach zu schön alleine für das Internet fand, habe ich sie fürs Radio aufgearbeitet. Wir hören Kapitel 1, wie alles begann. An meine Geburt kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Möglicherweise gab es dabei jedoch einige mysteriöse Umstände, denn mein Vater behauptete später des Öfteren, dass dieses Kind unmöglich von ihm stammen könnte. Aber ich greife jetzt voraus. Jedenfalls hatte ich das unverdiente Pech, in einer wohlbehüteten, konservativen Familie auf dem Lande aufzuwachsen, mit einem Vater, von dem ich später ebenfalls des Öfteren behauptete, dass dieser Mensch unmöglich mein Erzeuger sein könnte, und einer Mutter, die manchmal zwar recht progressive Anwandlungen zeigte, ansonsten aber eher selten über den heimischen Tellerrand hinausschaute. Die ersten Jahre verliefen entweder völlig ereignislos oder sie sind einfach meinem Gedächtnis entschwunden. Ich tippe auf das Erstere, denn in unserer Familie und erst recht in unserem Dorf gab es sehr selten Ereignisse. Dies änderte sich erst, als ich etwa 5 Jahre alt war und Mutters Kleiderschrank und ihre, wie sich später herausstellte, spärlichen Schminkutensilien entdeckte. Eine unerschöpfliche und geheimnisvolle Welt, die nur darauf wartete, von mir erforscht zu werden. Der Beitrag meines Vaters zu meiner Erziehung beschränkte sich im Wesentlichen darauf, mir zu erklären, was ein Junge zu tun hat und was er tunlichst unterlassen sollte. Ein Junge sollte Fußball spielen, ausgerechnet. Sich mit anderen Jungen herumbalgen, immer möglichst dreckig nach Hause kommen und im Stehen pinkeln. Und er sollte es unterlassen, mit Barbiepuppen zu spielen, Kleider und Schuhe der Mutter anzuprobieren und mit den Mädchen in der Nachbarschaft Seilchen zu hüpfen. Der Beitrag meiner Mutter war, mir gegen meinen Vater beizustehen. Nun lass ihn doch, wenn es ihm Spaß macht. Die Schule gefiel mir eigentlich ganz gut, wenn es dann nicht diesen entsetzlichen Sportunterricht gegeben hätte. Das Einzige, was ich wirklich gern spielte, war Völkerball. Fußball lernte ich hingegen schon in frühester Jugend inbrünstig zu hassen. Auch war ich ziemlich wehleidig. Naja, bin ich immer noch. Und wenn ich mich bei einer Sportart einmal verletzt hatte, war sie für mich gestorben. Da ich mich beim Sport recht ungeschickt anstellte, verletzte ich mich dann auch oft. Und so ist es nicht verwunderlich, dass mein Zeugnis, das ansonsten immer ganz gut war, durch eine 4 in Sport stark beeinträchtigt wurde, zumindest in den Augen meines Vaters. Ein Junge muss in Sport eine 1 oder wenigstens eine 2 haben. Auch der Hinweis meiner Mutter, dass ich in Deutsch, Religion, Kunst und Musik eine 1 hatte, konnte ihn nicht milder stimmen. Bist du sicher, dass dieses Kind von mir ist? Atsch! Das war, wie mir später von kompetenter, weil ausführender Stelle bestätigt wurde, eine Ohrfeige, die sich mein Vater von meiner Mutter eingehandelt hatte. Später sollte sie allerdings diese Reaktion auf ähnliche Bemerkungen einstellen, wahrscheinlich weil sie sie doch zu oft zu hören bekam. Mit den Mädchen aus meiner Klasse verstand ich mich immer recht gut, mit Ausnahme von Tanja, heute bekennende Lesbe, die Doppelaxt stets griffbereit zum Schlage gegen die frauenfeindlichen Männer. Sie war schlimmer als alle Jungen zusammen. Sie spielte leidenschaftlich gern Fußball, immer mit vollem Körpereinsatz, wovon zahlreiche blaue Flecke an den Schienbeinen der gegnerischen Spieler beredtes Zeugnis ablegten. Übrigens nicht an meinen, denn ich versuchte stets in ihre Mannschaft zu kommen, was sie regelmäßig ablocken wollte, oder ich ging ihr einfach aus dem Weg. Jedenfalls war ich immer von einem Pulk Mädchen umgeben, was mir gelegentlich den Spott, aber auch mindestens ebenso oft die heimliche Bewunderung meiner männlichen Schulkameraden einbrachte. Wie macht er das bloß? Mir tat es immer nur leid, dass ich mich nicht händchenhaltend in die Riege der Mädchen einreihen konnte, die regelmäßig in den Pausen zum Klo marschierte, denn dann war ich plötzlich allein unter den Jungen. Mit den Jungs aus meiner Klasse hatte ich so meine Probleme. Auf der einen Seite waren sie mir zu laut, zu ungehobelt und ihre Gesprächsthemen zu langweilig. Sport, Autos, Mädchen. Auf der anderen Seite mochte ich aber auch den einen oder anderen ganz gern. Seltsamerweise immer nur die Gutaussehenden. Und ich war selig, wenn einer von diesen mal das Wort an mich richtete oder mich sogar zu seinem Geburtstag einlud, was selten genug vorkam. Pluspunkte konnte ich nur dadurch sammeln, dass ich einigen die Hausaufgaben machte oder sie bei Klassenarbeiten abschreiben ließ, denn meistens war ich entschieden besser als diese Objekte meiner Anbetung. So kam es, dass mir schon sehr früh bewusst war, dass ich zwar mit Mädchen die besseren Freundschaften eingehen konnte, dass ich aber nur bei manchen Jungs Schmetterlingen im Bauch zu haben schien. Und mir war sehr wohl bewusst, dass es meines Wissens nur mir so erging, wenn ich auch das Wort dafür erst einige Zeit später kennenlernte. Schwul.
Hi everyone, my name is Lee Baxter. I'm an actor and a singer from England. Now you might know me also from the band Caught in the Act. And for sure you're listening to Schwuli Veli on Radio Dreieckland. Have fun!
Im Jahr 2005 sprachen Ralf und Robert über ein Thema, das bis zu der Zeit ziemlich tabuisiert war. Asexualität. Nun ist ja das A angekommen in dem Abkürzungsmonster LSBTTIQA+ und Sternchen, Sternchen und was weiß ich noch alles. Hören wir mal einen Ausschnitt vom Beginn der Sendung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schwulen Welle hier im Radio Dreieckland auf 102,3. Wie jeden Donnerstag im Studio begrüßen euch
der Robert, hallo.
Der Ralf, hallo. Und dann haben wir noch den...
Den Tasi an der Technik heute.
Wir haben uns ein ganz heißes Thema, vielleicht auch ein kaltes Thema, da können wir mal drüber diskutieren, ausgedacht für heute. Unser Thema ist Asexualität.
Tja, es ist ein bisschen, muss man gleich dazu sagen, sowas, wie man manchmal dann sagt, ein Modethema, so könnte man es fast nennen. Es ging nämlich durch wahnsinnig viele Gazetten und Fernsehsendungen und so weiter. Was allerdings, denke ich, auch an der intensiven Pressearbeit der Betroffenen liegt, die da also ja richtig, man kann sagen, richtig aufgedreht haben, so also sehr auch da auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht werden haben. Da werden wir nachher dann in den Interviews dazu kommen. Ich werde euch jetzt erstmal sagen, was Asexualität, was das überhaupt bedeutet. Also eigentlich ist es klar, das Wort steht für sich. Also Asexualität ist eigentlich das Fehlen der Sexualität. Besonders ist das eigentlich bekannt aus dem Tierreich oder aus dem Bereich von Kleinstlebewesen, die sich teilweise eben asexuell auch vermehren können durch Knospung, Teilung oder ähnliche Dinge. Und jetzt auf den Menschen bezogen, bezieht sich dann allerdings hauptsächlich auf das Fehlen der sexuellen Lust. Also man könnte sagen, sexuelle Lustlosigkeit. Auf Englisch wird das dann so schön genannt, born without sexual feelings. Also es heißt nicht, dass notwendigerweise organisch das nicht funktionieren würde. Also es gibt durchaus auch Asexuelle, die sich zum Beispiel selbst befriedigen, aber die eben kein Verlangen nach einem Sexualpartner haben. Es gibt dann da genau genommen noch eine ganze Reihe von Unterklassifizierungen. Und ich fand das eigentlich sehr spannend, denn zunächst mal, ja, man stellt sich da irgendwie schon was drunter vor, was Asexualität bedeuten kann. Vielleicht hat der eine oder die andere auch schon mal solche Phasen im eigenen Leben gehabt, wo man einfach keinen Bock auf Sex hatte oder vielleicht irgendwie andere Dinge mehr im Vordergrund standen oder so. Aber das Ganze jetzt sozusagen wirklich als eigene, ja, wie soll man sagen, das zu klassifizieren, das ist natürlich nochmal was anderes. Und da gibt's jetzt eben, werden da vier verschiedene Typen nochmal unterschieden. Und die möchte ich euch jetzt hier zur Einleitung auch ganz kurz mal präsentieren. Also Typ A wären Personen, die einen sexuellen Trieb verspüren, sich aber sexuell nicht von anderen Personen angezogen fühlen. Diese Personen haben eine Art biochemisches Bewusstsein von Sex, praktizieren vielleicht auch Masturbation, würden aber nie mit einer Person sexuell interagieren. Dann gibt's den Typ B. Das sind Personen, die sich von anderen angezogen fühlen, aber gar keinen Sexualtrieb verspüren. Sie haben tiefe emotionale Verbindungen zu anderen. Sie lieben vielleicht auch eine andere Person, aber ohne jedes Bedürfnis mit ihrem oder ihrer Geliebten sexuell zu interagieren. Das heißt nicht, dass es in ihren Partnerschaften nicht Zärtlichkeit und Körperlichkeit gibt, aber eben kein Sex. Also das ist dann ja schon noch ein bisschen anders als dann eben bei dieser ersten Gruppe. Dann Typ C sind Personen, die sowohl sexuelle Triebe verspüren als auch die emotionale Anziehungskraft anderer Personen, die jedoch trotzdem nicht sexuell interagieren. Sie masturbieren im Zweifelsfall und lieben eine andere Person, aber sexuelle Interaktion mit ihrem oder ihrer Geliebten und die reine Liebe zu dieser Person sind für sie etwas völlig Verschiedenes, das nicht zusammengeht. So, ich muss jetzt sagen, vielleicht zwischendurch diesen Typ C, ja, den kann ich jetzt persönlich so von dem Typ A schon gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Also ich finde, das ist schon auch ein bisschen ähnlich.
Ist recht ähnlich.
Ja, ist ziemlich ähnlich.
Das stimmt.
Aber gut, das sind dann halt so feine Nuancen, zu denen wir wahrscheinlich auch nachher mit unseren Gesprächspartnern nochmal kommen. Jetzt kommt noch der letzte, der vierte Typ, Typ D. Das sind dann Personen, die weder einen sexuellen Trieb verspüren, noch die emotionale Anziehungskraft anderer Personen. Das heißt jedoch nicht, dass diese Personen keine engen und emotionalen Freundschaften kennen oder haben, aber der besondere Reiz der Liebe bzw. der sexuellen Interaktion fehlt. Also das verstehe ich jetzt so, dass es ja sozusagen noch ein bisschen weniger ist, also dass es keine intensiven Beziehungen oder tiefen Freundschaften sozusagen angestrebt werden.
Ja, also könnte man zusammenfassend sagen, wenn ich mir die Typen angucke, diese vier, die haben alle eins gemein, nämlich sexuelle Handlungen werden eigentlich nicht oder so gut wie nicht mit einem Partner durchgeführt. Es besteht nicht das Verlangen danach, mit irgendeinem wie auch immer gearteten Partner Sex zu haben. Manche vielleicht für sich alleine, aber das muss auch nicht unbedingt sein. Aber ich denke, das lässt sich diese vier Typen so zusammenfassen.
Ja, das ist eigentlich so die Grundgemeinsamkeit, dass eben kein Sex mit einer anderen Person gewünscht wird. Interessant auch noch so das zahlenmäßig mal zu betrachten. Also es gibt nicht viele Untersuchungen darüber, also eigentlich genau genommen so wenige, dass man da gar keine seriöse Aussage drüber treffen kann. Aber es gibt eine Untersuchung, die besagte, da wurden 18.000 Leute wurden da befragt. Davon hatten 180 angegeben, sich noch nie von jemandem sexuell angezogen gefühlt zu haben. Und das sind also in Prozenten ausgedrückt 1%. Es gibt andere Untersuchungen auch zu diesem Thema, die auch so einen ähnlichen Prozentsatz feststellen, wobei es mehr Frauen als Männer sind, die das angeben. Und ich habe auch noch so ein paar ganz interessante Zahlen gefunden. Da wurden also von der Zeit, es gibt dieses neue Magazin Zeitwissen und die haben da eben auch mal einen großen Bericht drüber gemacht zu diesem Thema Asexualität und haben auch eine Umfrage gemacht, wo verschiedene Fragen gestellt wurden. Unter anderem zum Beispiel die Frage, wie wichtig ist Ihnen Sexualität in einer Liebesbeziehung? Und da ist natürlich dann interessant, wie viele Leute denn da angegeben haben, gar nicht wichtig, das waren 3%, oder weniger wichtig, 9%. Insgesamt 12% aller Befragten. Und von diesen 12%, wenn man das jetzt geschlechtsmäßig nochmal aufteilt, waren es wesentlich weniger Männer. Also 7% der Männer haben das gesagt, aber immerhin 18% der Frauen, dass ihnen Sexualität entweder weniger oder gar nicht wichtig ist. Und wenn man dann nochmal schaut, ob sie glauben, sogar ganz auf Sexualität in einer Liebesbeziehung verzichten zu können, da sagen dann, sage und schreibe 27% der Frauen, ja, das könnten sie sich vorstellen. Und immerhin auch 12% der Männer sagen, sie könnten sich vorstellen, darauf ganz zu verzichten. Das heißt natürlich nicht, dass sie asexuell sind, ne? Das ist klar. Also die Frage geht ja nur in diese Richtung, ob es prinzipiell vorstellbar ist. Wie sie das dann handhaben mit der Sexualität, das steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und es gibt auch inzwischen im Internet da ein großes Portal, das sich eben mit diesem Thema auch beschäftigt. Und wichtig, denke ich, ist auch noch zu sagen, dass die Betroffenen natürlich auf keinen Fall irgendwie als psychisch gestört oder verklemmt oder irgend sowas abgestempelt sein möchten. Ein Betroffener sagt zum Beispiel hier in dem einen Interview, ob ich gestört bin, kann ich nicht sagen. Da kann sich auch kein hetero, homo oder bisexueller sicher sein. Und auch das ist, denke ich, eine Fragestellung, die uns als Schwule, als homosexuelle Männer auch sehr vertraut ist und mit der wir immer wieder konfrontiert werden. Ja, ist das denn nicht irgendwie eine psychische Störung? Ist das irgendwie krank oder ist das noch normal oder so? Ich denke, soweit vielleicht als kurze Einleitung zu diesem Thema. Wir werden das jetzt gleich noch alles noch vertiefen.
Eine Frage hätte ich noch.
Aber gerne.
Ist mir auch bei der Vorbereitung ein bisschen aufgefallen, wo wir was drüber gelesen haben, was mir nie so ganz klar war. Ich dachte, bis ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hatte, immer Asexualität ist also hier kein Sex. Und dann gibt's die Homosexuellen und es gibt die Heterosexuellen und von mir ist auch noch die Bisexuellen. Ja, aber das ist ja wohl nicht so. Also Asexualität ist nicht, steht nicht gleichberechtigt in diesem Reigen verschiedener Sexualitäten, sondern man kann durchaus homosexuell sein oder heterosexuell und gleichzeitig auch asexuell. Also das war eigentlich die primäre Erkenntnis, muss ich sagen, in der Vorbereitung auf diese Sendung, die mir da gekommen ist. Und das wollte ich eigentlich ja irgendwie doch erwähnt haben. Also das ist einerseits, also asexuell bezieht sich offensichtlich nur auf dieses körperliche Verlangen, aber wem ich mich denn dann hinzugezogen fühle und dergleichen, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also ich kann eine Hete sein und asexuell oder schwul sein und asexuell. Das war für mich, da musste ich eine Meinung revidieren in Vorbereitung auf diese Sendung, die ich vorher so hatte und offensichtlich nicht stimmt.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, das habe ich jetzt auch hier ein bisschen unterschlagen. Also die nennen sich dann teilweise auch wirklich tatsächlich homoasexuell oder heteroasexuell. Es gibt aber auch eine Reihe von Leuten, denke ich, die keine so klare sexuelle Orientierung haben, weil natürlich, ich sag mal, wenn jemand jetzt wirklich überhaupt keinen ausgeprägten Geschlechtstrieb hat, dann kann der zwar natürlich sehen, ob er eher sich mit Frauen oder mit Männern anfreundet oder so, aber das hat dann eigentlich mit Sexualität ja nichts zu tun. Also im Grunde genommen ist ja schon dieser Ausdruck homoasexuell ein bisschen auch ein Widerspruch in sich. Ich denke, wir werden das vielleicht auch nachher unsere Gesprächspartner nochmal fragen, weil ich glaube, das ist wirklich eine spannende Frage. Ich bin da auch nicht so richtig klar geworden sozusagen, wie das jetzt eigentlich läuft. Also was du gesagt hast, was du erklärt hast, das geht ganz deutlich aus dieser Literatur auch hervor, dass das eben unabhängig ist davon tatsächlich. Ne? Also dass das übrigens ja auch wie bei Transsexuellen zum Beispiel ja auch. Also Transsexualität hat ja auch mit der sexuellen Identität oder mit dem Wunsch, mit der Ausrichtung auf bestimmte Partner oder Partnerinnen nichts zu tun, sondern es hat einfach mit den Betroffenen selber zu tun und dass sie sich jetzt in dem Fall zum Beispiel in einem falschen Körper fühlen, im falschen Geschlecht. Ne? Und die können dann aber durchaus gleichgeschlechtlich oder gegengeschlechtlich auf.
Hallo meine Lieben, hier ist Lilo Wanders und ihr kennt wahrscheinlich meinen Wahlspruch fürs Leben. Öffnet die Herzen, Herz die Öffnungen und zwar laut, proud and gay auf 102,3.
Hallo, ich bin Frederik.
Und ich bin Basti.
Und wir finden, es ist genug Ehe für alle da. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Eine unserer 2012 und 2013 erfolgreichsten Formate war da der Vorortreport oder waren die Vorortreports. Da besuchten wir mit Mikrofonen bewaffnet Veranstaltungen und Partys und sprachen mit den Leuten vor Ort. Wir waren im Waldsee, beim Schwules Dance, auf der Pink Party, in der Mensa, beim Bad Cannstatter Volksfest, dem Wasen und dem legendären Tabu Gay Club in Offenburg. Inzwischen ist das Tabu ja leider geschlossen. Lassen wir die Erinnerung mal wieder aufleben und danach einen kurzen Teaser für die Ausgabe von der Pink Party. Guten Abend da drinnen und draußen in den Reichweiten des famosen Radio Dreieckland. Es ist Donnerstagabend und hier ist die Schwule Welle aus Freiburg. Am Mikrofon ist für euch der Dieter. Doch jetzt erst einmal zum heutigen Schwule Welle vor Ort Report. Tabu. Was ist Tabu? Die Schulwelle geht dieser Frage auf den Grund. Dazu besuchten wir den Tabu Gay Club in Offenburg, mischten uns unter das Partyvolk, interviewten den DJ, Gäste, die Geschäftsleitung und das Personal. Freut euch auf einen kurzweiligen Bericht aus dem heißesten Gay Club Badens mit viel heißer Clubmusik. Die Schulwelle live vor Ort hier in Offenburg. Auf dem Marktplatz befinden wir uns in einem winzig kleinen Studio, einem mobilen Studio. Sind der Dieter,
der Hartmut,
der Sebastian
und der Basti.
Und wir sind auf dem Weg ins Tabu.
Wir stehen hier jetzt vor einer großen Holztür. Die sieht ganz unscheinbar aus, doch dahinter befindet sich der schwulste Club Offenburgs. Und ich würde sagen, da gehen wir doch einfach mal durch die Tür. Mal schauen, was uns dahinter erwartet.
Ja, ich öffne mal die Tür.
Spannung.
Ah, wir hören schon Musik.
Wir hören Musik. Oh, es ist ganz hell. Und wir stehen jetzt in einem großen Gang mit ganz vielen Treppenstufen bis nach unten.
Nun spreche ich mit dem Ottmar, dem Besitzer des Tabu Gay Clubs hier in Offenburg. Und meine Frage wäre, wie setzt sich eigentlich das Publikum hier zusammen in dem Tabu Gay Club?
Also heute Abend sind etwa 40% Franzosen und 60% Deutsche.
Ist es normal?
Es kann sich mal, wenn in Deutschland Großveranstaltung irgendwo ist, gehen die Deutschen irgendwo anders hin. Und sind halt ein paar mehr Franzosen da. Dann tut sich da halbe 50. Also um dem 50-50. Ne?
Und wo kommen die deutschen Gäste hierher? Kommen die hauptsächlich aus Offenburg oder kommen die aus der Region? Und wie weit reisen die Leute an, um hier zum Club zu kommen?
Die Leute kommen Karlsruhe, Schwarzwald, Oberrunder, Villingen, Schwenningen und Freiburg. Und dann halt von Straßburg, ganze Elsass. Ne? Die weitesten Gäste waren mal von Zürich da und von Stuttgart. Waren auch schon welche da. In Stuttgart gibt es zwar sehr viele Lokale, aber man möchte ja mal was anderes sehen. Wie unsere Leute ja auch nach Stuttgart fahren, so sind von Stuttgart auch mal welche hier gewesen.
Also die nächsten größeren Clubs sind auch eigentlich eher weiter weg?
In Stuttgart, in Zürich gibt es sehr viele, ne? In Mannheim gibt es zwar noch was und dann Frankfurt wieder. Ne?
Dass es jetzt gerade in Offenburg diesen Club gibt, ist einfach das persönliche Engagement oder liegt Offenburg doch ganz gut, dass es von allen Seiten einfach Gäste bekommen kann?
Ja, ich glaube, mir liege ganz gut, weil mir aber Frankreich in der Nähe habe. Ne?
Gibt es sonst in Offenburg eigentlich eine größere Szene? Gibt es andere Veranstaltungen oder Clubs hier in Offenburg, die sich an schwule Publikum wendet?
In Offenburg haben wir nichts. Ne? Natürlich genau schwul in Heterodiskotheken, das ist klar, aber sehr wenig, weil sie halt da nicht offen leben können. Und bei uns können sie das halt schön, wie sie sind, leben.
Eine Frage noch, weil ich selber auch mit Halloween viel zu tun habe. Ich habe vorhin ein bisschen rausgehört, in Halloween gibt es hier auch größere Events und zwar schon sehr, sehr, sehr lange. Könnte ich da noch mal ein bisschen was zu erfahren? Also am 31. Oktober ist ja Halloween, was geschieht da hier im Club?
Ja, da wir haben also eine riesige Dekoration. Schon wahnsinnige Zeit, 18 Jahre mache ich das schon. Da hat es in Deutschland auch gar nichts gegeben für Halloween.
Es gibt auch viermal im Jahr eine Veranstaltung für Frauen, für Lesben.
Ja, wir haben immer an den Feiertagen, wir machen das halt an den Feiertag, da haben wir die Lesbe-Veranstaltung auf Feiertag, auf den Feiertag, immer einen Tag vorher.
Gibt es sonst noch eine Veranstaltung, wo wir besonders darauf hinweisen könnten, was hier was ganz Besonderes ist, was hier, wo die Leute unbedingt nach Offenburg kommen sollen, um diese Veranstaltung zu besuchen?
Ja, ich meine, wenn die Fetischparty ist, ne? Leder, Gummi, an der Bär.
Also sehr viel geboten hier im Gay Club. Und der ist immer geöffnet, vielleicht nochmal die Öffnungszeiten.
Auf jeden Fall ist geöffnet am Freitag, Samstag und feiertags, ne? Und über die Wintertage ist auch Sonntagabend geöffnet.
Wenn wir jetzt hier anreisen würden zum Tabu Gay Club, wie kann man am besten anreisen und wo kann man am besten parken?
Auf unserer Internetseite, Hemera Plan, wo mir unser Standort ist, ne? Ist eigentlich super zu finden. Ja, es ist doch ein bisschen versteckt. Wir sind doch nicht vorne dran, ne? Aber das ist kein Problem. Und zum Parken haben wir von der Stadt hier, 100 Meter weg, haben wir ein großes Parkhaus. Es kostet in der Nacht 1 Euro und ist ganz gesichert durch Video und so. Also ganz super für uns.
Das ist natürlich sehr gut. Und wie lautet denn die Internetseite?
Die Internetseite heißt www.tabugayclub.de.
Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch und ja, wir können Tabu Club nur wärmstens empfehlen.
Die Schwule Welle, mal wieder aktiv unterwegs.
Ja, aktiv.
Aktiv, vor Ort.
Und vor Ort, genau. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal jetzt mal hinein.
Jungs, kommt her, das geht auch mit dem Bier.
Ja, so kann man sagen, ja, genau.
Liegt aber auch an dem super genialen DJ, Robert.
Was ist denn für dich ganz, ganz wichtig bei einer Party?
Das wird sich noch im Laufe des Abends zeigen.
Schwul sein.
Richtig.
Fröhlich sein.
Was hast du denn heute Nacht noch vor?
Was meinst du genau? Schlafen oder?
Also dann noch viel Spaß hier drei.
Vielen Dank.
Ja, tschüss.
Exklusiv bei RDL, der Vorortreport der Schwulenwelle. Demnächst hier auf diesem Kanal. Nicht verpassen, einfach beim Newsletter anmelden auf schwulenwelle.de. Die im gesamten deutschsprachigen Raum bekannten und beliebten Jungs von Malediva hatten wir auch mal im Exklusivinterview. Das war 2013. Inzwischen machen sie ja aus gesundheitlichen Gründen schon seit einigen Jahren Pause. Echt schade, denn die Jungs hatten was drauf. Das Interview war sehr erfrischend. Einen Ausschnitt hören wir jetzt.
Im Thermomix sind heute ein Exklusivinterview mit Malediva, die Mitte Februar im Freiburger Vorderhaus ein mehrtägiges Gastspiel gaben. Dazu noch Ausschnitte aus dem Programm und die Verlosung von Malediva-Kalendern mit Autogramm.
Ich bin der Dieter von der Schwulenwelle und ich bin hier im Freiburger Vorderhaus Backstage bei Malediva. Meine Gesprächspartner sitzen mir hier ganz entspannt gegenüber, nachdem sie eine fulminante Show abgeliefert haben und geben sich und mir die Ehre für ein kleines Interview. Hallo zusammen, hallo, wie geht's?
Guten Abend, jetzt geht's ganz gut. Wenn ich fertig bin, geht's mir immer gut.
Und bei dir, Dieter?
Ja, auch. Ja, ja, ich bin ganz zufrieden.
Malediva, Malefiz, Maildiva, Malediva, wo kommt der Name her? Wie kam es dazu?
Hallo. Das war eigentlich eher ein Zufallstreffer. Wir fanden den Namen einfach sehr klangvoll, Malediva. Und ich habe anderthalb Jahre später, wenn ich ganz ehrlich bin, hat uns ein Journalist drauf angesprochen, ob das aus dem Lateinischen Malediva, die schlechte Diva, käme oder ob es wirklich Maildiva heißt, die männliche Diva. Und wir haben immer Ja gesagt, aber wir waren ziemlich überrascht, weil keiner von uns einen Hintergedanken hatte. Also wir sind schlicht gestrickt.
Okay, also ihr hattet den Namen vor der Erklärung sozusagen.
Ganz genau. Also es war ein glücklicher Zufall, muss ich sagen. Es hat sich jetzt am Schluss gefügt, weil alles in Erfüllung gegangen ist. Wir sind schlecht und wir sind männlich. Und
wer sagt, dass ihr schlecht seid?
Böse in dem Sinne. Wir sind natürlich fabelhaft, aber manchmal schlecht drauf.
Okay, das kann natürlich passieren. Ja, das kommt in den besten Familien vor. Seit wann gibt es euch denn als Malediven?
Tita?
Oh Gott, 98.
99.
Seit 98 Jahren.
Genau, seit 1890 sieht man ja.
So fühlt sich das an.
So fühlt sich an.
1890, ich habe das nicht schlecht verstanden.
Ja. Genau.
98, das ist schon eine ganze Latte.
Das ist wahnsinnig lang, das sind irgendwie echt fast 15 Jahre.
Oh, du hast richtig recht.
Ja, ich habe es gerade im Kopf überschlagen. Aber also ganz so stimmt es nicht, weil die Anfänge waren nicht von Tournee bestimmt. Und ich sage immer, Malediva gibt es, seitdem wir wirklich richtig auf Tournee gehen. Und das war so 99, 2000. Da sind wir richtig rumgetourt und seitdem haben wir auch unsere ganzen Spielorte.
Er möchte das vorherige Programm, was ja nur in Köln gespielt wurde, immer so ein bisschen verstecken. Ne?
Vergessen, gibt es einen Grund dafür, das zu vergessen zu wollen oder warum?
Da hatten wir den Flo ja noch nicht, genau.
Und deswegen, das ist natürlich ein ganz wichtiger Grund.
Aber deswegen war es noch nicht richtig Malediva, weil das war ja nicht mit eigenen Kompositionen und dann hat er komponiert und das ist, glaube ich, erst richtig Malediva geworden.
Florian will sich jetzt hier davon stehlen oder ist es einfach nur kalt?
Beides.
eine ehrliche Antwort. Aber wer denn für einen kurzen Moment da bleibst? Okay, super. Also ihr seid wirklich kein Duo, sondern ihr seid im Prinzip ein Trio.
Mhm. Ja.
Ja. Mit zwei Frontschweinen und einem, der im Hintergrund alle Fäden zusammenhält. Florian.
Das wäre jetzt zu viel gesagt. Irgendwie jemand, der im Hintergrund gerne dabei ist und Klavier spielt und komponiert.
Aber eine tragende Aufgabe.
Auf jeden Fall.
Bist du eigentlich froh, dass du nicht immer so im Rampenlicht stehst, dass du wirklich feixend am Klavier sitzen kannst und zuschauen kannst, wie sich die zwei anderen Jungs hier zur Termina machen?
Ja, das ist, also ich bin eigentlich, glaube ich, nicht so die große Rampensau. Ich bin da eher so reingerutscht, auch in den Kabarettbereich. Ich habe die beiden Jungs kennengelernt und hatte vorher ganz andere Sachen gemacht im sozialen Bereich und studiert, aber auf was ganz anderes hin. Mhm. Und es war jetzt nie mein Wunsch, groß auf der Bühne zu stehen, aber jetzt nach 12 Jahren komme ich klar damit, sage ich mal so.
Kommst du mit dem grausamen Schicksal klar, das ist doch schön. Okay, Loma Linke und Teta Müller, das klingt eigentlich zu ungewöhnlich, um ein Realname zu sein. Das hört sich sehr nach Künstlernamen an. Ich meine, ihr seid ungewöhnlich, aber sind es wirklich Künstlernamen?
Lo. Es sind definitiv Künstlernamen. Also Malinke ist schon richtig, die Nachnamen stimmen auch, aber wir haben einfach unsere Spitznamen dann zum Künstlernamen erhoben, weil wir ein bisschen darauf hinarbeiten wollten, dass unsere Bühnenfiguren nicht ganz wir sind, obwohl sie mittlerweile zu 90% wir sind. Also die Grenzen verschwimmen langsam, aber so hauchzarte Unterschiede wollten wir darstellen, ne, und abbilden. Also weil zu Hause wird nicht so viel geschrien und geschritten, wie das hier der Fall ist.
Titta, kannst du dem zustimmen?
Ja, muss man ja nicht mehr streiten, wenn man auf der Bühne geschritten hat, dann kann man es zu Hause lassen. Ach, wenn es so schön wäre. Nee, zu Hause ist es eigentlich noch viel schlimmer. Aber ist aber nie meine Schuld.
Die lügt ja.
Okay, jetzt haben wir sozusagen drei Ebenen. Zu Hause, auf der Bühne und Backstage. Wie beschreibt ihr euch gegenseitig?
Wer will anfangen?
Was meinst du damit?
Ja, sag mal. Bühnenfiguren auf der Bühne?
Ja.
Okay, also ich würde sagen, dass ich meinen Partner liebe, aber auch für genauso viele Sachen hasse auf der Bühne. Ich glaube, er ist ein maßloser Klugscheißer, lässt mich gerne ins offene Messer laufen, hat immer das letzte Wort, aber er ist sehr klug, was man auch immer merkt, und er singt einfach zauberhaft schön. Deshalb glaube ich, bin ich auf der Bühne immer wieder bereit, ihm zu verzeihen. So würde ich es beschreiben.
Privat nicht so.
Richtig.
Sind wir jetzt gerade auf der Bühne?
Ja, es verschwimmt. Soll ich dich beschreiben?
Ja, bitte.
Ja, Lo ist ja mehr der Clown neben mir, der mich zwar nervt, aber dafür gleichzeitig liebe ich ihn ja auch. Also ich glaube, diese Verbundenheit wollen wir immer darstellen, dass sie unter allem drunter liegt. Sonst könnte man es ja nicht aushalten. Man will sich ja nicht Leute angucken, die ganze Zeit nur streiten. Harmonische Pärchen sind ja auch langweilig. Mhm. Und Lo ist immer ein bisschen zu laut, ein bisschen zu viel. Und als Kollege vergisst er so oft seinen Text, da streiten wir auch viel drüber. Um das auch nochmal zu sagen.
Dankeschön. Das war jetzt sehr privat.
Also manchmal ist das schwer zu unterscheiden, ob das jetzt gewollt ist. Ist auch so ein Hänger oder so. Oder eingeflossene Gag oder ob das wirklich spontan kommt aus der Not heraus.
Ja, Gott sei Dank, so ist es auch am allerbesten. Also ich habe schon wahnsinnige Textschwächen. Ich kann mir Text an sich gar nicht gut merken, was für ein Darsteller auf der Bühne tödlich sein kann. Mhm. Aber wir improvisieren sowieso so viel, dass es gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Und das ist eigentlich der Teil, der uns beiden auch fast am meisten Spaß macht. Wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert und man darf sich den Arsch ab improvisieren, das ist ganz, ganz dankbar.
Also nicht also nur Schema F abspulen zum 120. Mal dieselben Texte runterrasseln, sondern dann kommt immer mal wieder was dazwischen, was einen dann fordert und was insbesondere dann den Partner fordert, schätze ich mal.
Ja, ja, also ich träume mal davon, einfach ein Stück zu haben, wo immer der gleiche Text ist.
Aber wenn es dann mal so weit ist, ist es ja auch langweilig.
Ja, natürlich, ja, klar.
Also ich habe damals in der Schule auch ein kleines Theaterstück mitgeschrieben, zusammen mit einem Kumpel, und das war so eine römische Komödie, also so im Stil einer römischen Komödie, und ich spielte da dann den alten Tatterkreis von Senator. Ich konnte mir meinen Text auch nicht merken, obwohl der zum Teil ja von mir mitgeschrieben wurde, aber richtig ausgefeilt hat eben da mein Schulfreund. Ich wusste aber immer, um was es geht. Und das wiederum hat dann meine Gattin auf der Bühne in den völligen Wahnsinn getrieben, weil die nie wusste, wann ihr Stichwort kommt, weil ihr Stichwort nie kam. Mhm. So, und ich habe dann irgendwann mal, wenn ich der Meinung war, jetzt bin ich fertig mit dem Thema, was ich jetzt gerade hatte, und ich hatte bestimmt 20, 30 Zeilen Text, habe das inhaltlich wiedergegeben, was ich sollte, und dann habe ich aufgehört. Und
dann hat sie ja freundlich zugenickt.
Und jetzt machen. Ne? Und sie, und dann haben wir uns darauf geeinigt, ich merke mir den letzten Satz. Ich brauche mir nur den letzten Satz zu merken. Und dann weiß sie, wann sie dran ist. Ja.
Das wäre eine gute Taktik für uns, so weiß ich mal noch nicht.
Aber euch kommt es ja wirklich auf jedes Wort an. Das sind ja so ausgefeilte Wortspiele und so, also dass es dann echt extrem schwierig ist, da drumherum zu improvisieren, wenn man da drauf warten muss. Ne?
Ja, es gibt so Zeitfenster, die andere nicht so wahrnehmen, aber wo wir wissen, es ist nicht wirklich festgefügt und da kann man dann drauf los improvisieren. Andere Sachen sind sehr, sehr genau getimt, werden dann aber auch akribisch geübt. Also wir sitzen auch oft noch vor der Vorstellung und gehen nochmal den kompletten Text durch. Also es ist viel, 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 viel Arbeit.
Ja, wir haben vor, auf unserer Website dann auch ein Foto von euch zu bringen, dass die Leute sich ein bisschen vorstellen können, die Gesichter zu den Stimmen dazu, können sich dann anschauen. In euren Anfängen wart ihr weiß geschminkt, soweit ich mich noch erinnere. Warum das damals, warum heute nicht mehr?
Peter? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich kann beides gar nicht beantworten, glaube ich. Ich weiß nicht, wir haben damals uns gar nicht viel gedacht und haben einfach angefangen mit diesem Schminken. Das kam so, ne? Und dann sind wir lange dabei geblieben und ich wollte es dann irgendwann nicht mehr, das weiß ich. Irgendwann haben wir ein Fotoshooting gemacht und dann sah das so schlimm aus. Und wenn man auch nicht jünger wird und mit Make-up sieht es schlimmer aus. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich will das nicht mehr. Und es wurde auch mehr, wir wurden auch mehr, ja, wir selber auf der Bühne, ne? Also es waren nicht mehr so Kunstfiguren, es war sehr künstlich vorher.
Ja, es ist maskenhaft. Also es war ja wirklich richtig maskenhaft.
Ja, es hatte auch noch einen anderen Ursprung, dieses Make-up. Es kam nicht so ganz zufällig. Wir hatten damals einen Regisseur, der aus Korea und Japan kam und der hatte sehr große Erfahrung im No-Theater und das ist eine sehr maskenhafte Art der Darstellung auf der Bühne. Dann haben wir gedacht, wie übersetzen wir das? Oh, wir machen uns zu Geishas. Und dadurch wurden wir aber auf der Bühne relativ geschlechtslos. Also es war sehr androgyn. Es wurde auch immer wieder geschrieben. Das fand ich am Anfang ganz interessant, weil es in einem Streit eines Pärchens nicht mehr um die Geschlechterzuweisung ging, sondern wirklich nur noch um Themen. Und irgendwann hat uns das dann aber auch genervt, weil ich dachte, nee, die Leute nehmen gar nicht wahr, dass das ein schwules Paar ist auf der Bühne. Das wurde für uns einfach immer wichtiger, das ganz deutlich darzustellen. Und als die Schminke dann weg waren, waren das auch sofort zwei Männer. Und das fand ich eine ganz interessante Entwicklung.
Mhm. Ja, schade, ist das so, das Publikum hat in dem Moment, wir haben ja damals das mit Unuschminken gemacht, das heißt, es war ein schwules Paar, was von der Hochzeit nach Hause kommt nachts. So fing es an. Das heißt, was erstmal so ausgesprochen ist, erstaunlicherweise hat das beim Publikum, ne, nicht nur bei Schulen, bei allen Publikum viel besser funktioniert, dadurch, dass man es gleich gesagt hat, so als dieses ständige Rätseln vorher, was ist mit denen, was ist da, und das war so dann, war so halbgar. Und dann fand ich das eigentlich besser, dass man einfach so gleich rausgeht und es sagt, und dann ist es einmal gesagt, und dann ist es gut, und dann können die Leute auch damit leben, dann haben die, also die Schwierigkeiten damit haben, sind ja nicht mehr so viele.
Das neue Programm fangen wir auch so an. Schwul, 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 alle schwul.
Sag mal kurz Licht an, wer gehen will, kann gehen.
Genau, jetzt ist Ihr Moment.
Ja, ich hatte gehört, ein Kollege von mir, der war hier bei K-Ray vor ein paar Wochen und da muss es ja so richtig zugegangen sein. Also,
ja, der zeigt ja mittlerweile auch bedeutend große Anteile seines nackten Schniedels. So weit sind wir noch nicht runter. Aber das ist, glaube ich, harte Kost für viele, die einfach nur einen netten Kabarettabend erwarten. Hallo, wir sind Malediva.
Ich bin Teta Müller.
Ich bin Loma Linke. Ihr hört die schwule Welle im Radio Dreieckland. Ihr könnt stolz darauf sein, den richtigen Sender eingeschaltet zu haben.
Jawohl.
...2014 hatten wir das Interview, bei dem am meisten gelacht wurde. Hartmut und Dieter sprachen mit einem echten Sonnenschein.
Hier ist die schwule Welle aus Freiburg und nun freuen wir uns über einen ganz besonderen Gast am Telefon. Er ist 23 Jahre jung und er ist zum Beispiel Model und arbeitet für mehrere namhafte Firmen. Aber er ist auch Moderator und übte diesen Job erst kürzlich wieder bei dem Teenie Award 2014 aus. Derzeit liefert er die Titelstory der Zeitschrift Männer und ab dem 11. Juli ist er nun auch noch Schauspieler bei der RTL-Erfolgsserie Unter uns.
Aber bekannt wurde er einem größeren Publikum bereits in der RTL-Show Mamma Mia, wer heiratet meinen Sohn, die im vergangenen Sommer ausgestrahlt wurde. Zusammen mit seiner Mutter durfte er 8 Bewerber kennenlernen, hatte mit ihnen romantische Dates und unternahm aufregende Ausflüge zu exklusiven Locations. In London schließlich entschied er sich im Riesenrad London Eye für Basti Döring und seitdem ist Basti Döring auch sein Lebenspartner. Inzwischen feierte das glückliche Paar seinen ersten Jahrestag. Wer ist das? Was glaubt ihr wohl? Es ist Lukas Sauer. Ich freue mich sehr, Lukas Sauer am Telefon begrüßen zu dürfen. Hallo Lukas.
Na, hallo.
Schön, dass du bei uns in der Sendung bist.
Gerne, dass ich hier sein darf.
Freuen uns. Lukas, zum ersten Mal aufgefallen bist du mir in der RTL-Show Mama Mia, wer heiratet meinen Sohn? Und der Spiegel, der schrieb damals, halbwegs unverkrampft und fast normal wirkt in dieser Runde nur der 22-jährige Lukas, der als Model arbeitet und mit seiner Mutter wirklich Spaß zu haben scheint. Gewisse heterosexuelle Eifersuchtsfallen greifen hier nicht. Zitat Ende. Stimmte das so?
Auf jeden Fall. Also ich war nicht verkrampft, sondern ich hatte mit meiner Mutter wirklich eine schöne Zeit, genauso wie es der Spiegel schreibt. Und wir hatten keinen Druck. Meine Mutter und ich haben uns gedacht, wir machen uns eine schöne Zeit. Und wenn einer von den Jungs passt als Partner, dann nehmen wir den gerne mit. Und wenn nicht, dann soll es nicht sein. Aber wir haben uns da nicht irgendwie den Druck gemacht, oh mein Gott, wir müssen das und das leisten oder wir müssen hier und da irgendwas sagen, sondern wir waren einfach wir selbst. Und ich glaube, das kam auch authentisch rüber und so war das und das ist doch schön.
So kam es rüber, ja. Und wer kam auf die Idee, bei der Show mitzumachen?
Ja, das war ich. Eigentlich wollte ich mit einem Freund bei einer amerikanischen Abenteuershow mitmachen, aber dafür hat man eine amerikanische Staatsbürgerschaft gebraucht und die habe ich nicht. Und während ich das so recherchiert habe, bin ich eben auf einen Casting-Aufruf von Mama Mia gestoßen. Und da hieß es dann so, von wegen Mutter-Sohn-Paare werden gesucht für einen Abenteuerurlaub und stand dann dabei und der Sohn soll Mrs. Wright suchen. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr liebe Leute, ich habe eine Mutter und ich verstehe mich richtig gut mit der, aber ich suche nicht Mrs. Wright, sondern Mr. Wright. Dann kam am nächsten Tag gleich einen Anruf und haben gemeint, wir würden uns gerne kennenlernen. Ich habe das ein bisschen rausgezögert, das meiner Mutter zu sagen, weil ich gedacht habe, ach, die wollen uns eh nicht, das Fernsehen und was weiß ich, bis es wirklich soweit ist, verläuft sich das wieder in Sand. Doch als sie dann gemeint haben, ja, wir würden auch gerne mal deine Mutter persönlich kennenlernen, habe ich gedacht, okay, jetzt sollte ich ihr das doch mal sagen, dass sie sich da mal drauf einstellen kann. Und sie hat dann gemeint, ja, die sollen mal vorbeikommen, das ist ja nicht verpflichtend für uns und hin und her, weil ich auch jüngere Geschwister habe, auf die aufgepasst werden muss. Aber als sie dann vor Ort waren, meiner Mutter erklärt haben, worum es geht und was so auf sie zukommen würde, hat sie gemeint, okay, eigentlich will sie jetzt unbedingt mit, egal was die Leute sagen, weil das macht so viel Spaß klingt, da fühlen sich mir auf jeden Fall Leute, die sich um meine Brüder kümmern. Und genau, so kam ich auf die Idee und habe es meiner Mutter mehr so durch die Blume verkündet.
Das ist eine coole Socke, deine Mutter, du, aber hallo.
Absolut, also ich bin richtig froh und glücklich und stolz darauf, sagen zu können, dass sie meine Mutter ist, weil es ist einfach schön, jemanden zu haben, der einen unterstützt und aber einen auch versteht und emotional nachvollziehen kann so ein bisschen, weil, ja, keine Ahnung, ich fühle mich wirklich glücklich mit meiner Mutter.
Das ist doch wunderbar. Am 3.7.2013 war die Premiere bei RTL, das ist ja jetzt wirklich ziemlich genau ein Jahr her. Wie lange dauert denn die ganzen Dreharbeiten? Ihr kamt ja auch schon ganz schön rum in der Welt, ne?
Ja, also für Mama Mia haben wir so 5-6 Wochen gedreht. Und das Ganze muss ja danach noch geschnitten werden und vertont werden und was weiß ich. Also das wird so Mitte April, Mai waren wir fertig und im Juli wurde dann ausgestrahlt. Also so insgesamt war das eine Sache von 4 Monaten ungefähr, 4-5 Monate.
Mhm. Also wir haben ja dann erst ab Juli das Ganze mitgekriegt, so im Fernsehen. Aber die Entscheidung für Basti ist ja dann schon viel früher gefallen. Wann ist sie denn gefallen, so richtig mal so unter uns gesagt?
Also die Entscheidung für Basti, das war ja eher so ein schleichender Prozess. Wir haben uns ja in der Show kennengelernt, erst durch ein Speed-Date, dann waren da viele verschiedene andere Dates. Und das war auch immer so ein Auf und Ab. Mal war er wirklich interessant, dann war er wieder zurückhaltend, dass ich nicht wusste, ist er vielleicht ein bisschen langweilig. Aber so richtig ist der Groschen gefallen, als wir uns in Bangkok auf dieser einen Party, ich kann jetzt leider nicht genau das Datum nennen, wann das war, aber so um den Dreh. Und da habe ich gemerkt, da steckt mehr dahinter als einfach nur jemand, der gut aussieht und reden kann, sondern der ist lustig, verständnisvoll. Der hat einiges, was mir gefällt und den würde ich weiter gerne kennenlernen und intensiver kennenlernen, genau. Hm.
Na cool. Also du hast ja den Basti schon lange vor Ende der Staffel bzw. vor Ausstrahlung kennengelernt und war das schwer, das dann geheim zu halten so lange? Weil das sollte ja an sich für die Zuschauer spannend bleiben. Ihr durftet ja nicht zusammen in der Öffentlichkeit gesehen werden als Paar, oder?
Das ist richtig. Das Gute ist, in Anführungszeichen, dass ich in Stuttgart gewohnt habe und der in Hamburg. Und somit war die größte Zeit schon überbrückt über Telefon und Facebook. Das konnte man ja gut kontrollieren. Aber wir wollten uns ja natürlich dann auch sehen in der Zeit, wo es noch nicht bekannt war, dass wir beide ein Paar sind. Und das ist dann natürlich schwer, wenn man da über die Straße läuft und sich eigentlich gerne an die Hand fassen würde und das nicht darf. Also es macht keinen Spaß. Das ist eine unangenehme Situation, vor allem, weil man da wirklich enorm eingeengt wird. Weil man möchte natürlich die Entscheidung nicht vorwegnehmen, aber man möchte sich dann auch in seinem privaten Verhalten auch irgendwie nicht zurücknehmen, weil die Gefühle ganz so anders sind und gerade so am Anfang ist man ja auch überglücklich und möchte am liebsten die ganze Welt umarmen und der ganzen Welt zeigen, warum man so glücklich ist. Also es ist schon nicht so einfach, man muss wirklich aufpassen.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch für ein Wochenende vielleicht ganz spaßig ist, so Geheimnis spielen, aber dann auf die Dauer wird das echt Stress, ne?
Natürlich, das Gute ist ja dann in Anführungszeichen auch gewesen, dass ich dann wieder nach Stuttgart musste oder eher nach Hamburg und wir dann das Wochenende oder mehrere Tage am Stück uns hatten. Und von daher konnte man das immer noch gut kontrollieren, weil wir eben diese Fernbeziehung hatten, aber es war kein Spaß.
Ah ja, jetzt seid ihr wenigstens ein bisschen häufiger beieinander, das ist ja auch nicht schlecht, ne?
Häufiger, ja. Und es nimmt sich momentan nicht viel von der Fernbeziehung, aber wir wohnen zusammen. So, Punkt.
Ja, ist doch auch mal was, ne?
Auf jeden Fall.
Apropos. Dramatisch. Ich erinnere mich an eine hochdramatische Szene, als der Basti deinen Ring abgelehnt hat. Was ging da in dir vor?
Da kommen jetzt schreien bestimmt die Leute auf, ach, das war gescriptet und der musste das sagen und der Lukas wusste das. Aber das war wirklich nicht so. Basti musste das nicht sagen und ich habe es nicht gewusst. Und gerade das hat mich so vom Hocker gehauen, weil ich wirklich gedacht habe, oh mein Gott. Was fällt ihm ein? Und er hat es dann natürlich noch so schön dramatisch gemacht und nicht den Punkt sofort erwähnt, dass es ihm nicht um den Regen geht, sondern um mich.
Yeah.
Und ich, also ganz ehrlich, ich bin in ein richtiges Loch gefallen, aber ich habe ein so krasses Gefühl gespürt, das hatte ich im ganzen Leben noch nicht, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, warum sagst du das?
Also du sahst aus, als ob es dir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat in dem Moment.
Absolut. Und so hat sich auch angefühlt, weil ich mir gedacht habe, Junge, was machst du? Was spielst du für ein Spiel? Wir hatten so eine schöne Zeit und jetzt bringst du sowas. Und ich hab's von vorne bis hinten verstanden und mein Kopf und hin und her. Ich habe wirklich gedacht, ich schlag ihn gleich, weil das so unfair war. Ich habe einfach nicht verstanden. Und als er die Situation aufgelöst hat, das kannst du dir nicht vorstellen, was für ein Gefühl das war, wo ich mir gedacht habe. Alter, und das hat mich wirklich Stunden danach, hatte ich so ein richtiges Kribbeln im ganzen Körper. Ja. Ich glaube, dass diese Anspannung und diese Freilassung in so einer schnellen Zeit einfach nicht verarbeiten konnte. Also es war wirklich richtig krass.
Eine emotionale Achterbahnfahrt war das, oder?
Absolut, absolut. Ja, sowas kann man doch nicht machen. Und vor allem, wenn die Kameras auf einem sind, weißt du, da muss man sich noch beherrschen und nicht irgendwie das Glas Wasser nehmen und ins Gesicht zücken. Gut, dann hätte ich es bereut im Nachhinein. Yeah. Aber
ich denke, das war... Ich denke, das war seine einzige Chance, dass die Kameras dabei waren, damit er das Risiko eingehen konnte, dass du nicht sofort spontan reagierst, sondern die gute Kinderstube. Und Mama war auch dabei. Also das
Mama war auch noch da. Genau. Die Sache ist, Freunde haben auch noch im Publikum gesessen, die haben auch gemeint, also wir wären gleich aufgesprungen und hätten den rausgezogen. Ganz ehrlich, sowas hast du nicht verdient, Lukas. Aber zum Glück hat das die Situation noch aufgelöst, weil sonst echt eine Horde an Menschen auf ihn gestürzt.
Ja, hat er mit dem Feuer gespielt, aber immerhin.
Auf jeden Fall. Hat sich gelohnt.
Ja, wunderbar. Es kommt ja nicht so wahnsinnig häufig vor, dass die Paare bei einer Dating-Show tatsächlich entstehen und dann auch noch lange halten. Das hat ihr beide also offenbar ein gutes Gegenbeispiel. Einmal RTL, immer RTL, erstmal Mia, jetzt unter uns. Gut, jetzt ein kleiner Abstecher zu RDL, heute bei der Schwulen Welle bei RDL. Aber irgendwie sind wir ja auch unter uns. Und 2013, da habe ich schon mal in einer unserer Sendungen über euch gesprochen. Hast du das gewusst?
Habe ich nicht gewusst. Nee, ja,
das glaube ich dir. Das spielen wir dann später ein. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass du das gewusst hast, sonst hätten dir ja die Ohren klingeln müssen. Aber wir hören nachher dann mal in die Archivaufnahme kurz rein. Aber jetzt geht's nochmal richtig zu deinem aktuellen Projekt, zu deiner Rolle in der RTL-Soap Unter uns. Und unser Hartmut ist der größte Fan unter uns, von unter uns. Hartmut, ich gebe jetzt mal weiter.
Ja, Lukas, jetzt beginnt ja ein ganz neuer Abschnitt, ein ganz neuer beruflicher Abschnitt bei dir. Du bist so ein Schauspieler bei der RTL-Erfolgsserie Unter uns. Wie kamst du zur Schauspielerei oder ist die Schauspielerei gar nicht so neu für dich?
Ich habe früher in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, schon Theater gespielt. Das war so ein kleines Dorftheater und da haben wir so Stücke aufgeführt, die so einen Abend gefüllt haben und ein bisschen Unterhaltung waren. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und dann habe ich angefangen mit Schauspielunterricht, weil ich mir gedacht habe, das, was du da gelernt hast, das ist eine Sache, aber man braucht noch so ein paar Basistechniken und habe dann quasi vor ein paar Monaten auch mit Schauspielunterricht angefangen. Und wie das dann so ist, dann habe ich von Castings gehört, bin dort hingegangen und so bin ich zu Unter uns gekommen.
Super, du steigst dann in der Folge 4889 in die Serie ein, habe ich nachgeschaut. Kannst du Unter uns zuvor schon und hast du es auch schon mal geschaut vorher oder war das für dich eigentlich eher neu?
Ich kannte Unter uns natürlich schon vorher. Das ist da gehört jetzt zu den erfolgreichsten Sendungen wirklich in Deutschland neben GZSZ und alles, was zählt. Geschaut habe ich jetzt nicht regelmäßig, so ab und zu, mal wenn es lief, bin ich kurz hängen geblieben, aber das war nie so meine Uhrzeit. Das kommt mir persönlich ein bisschen zu früh, weil man da entweder noch auf Arbeit ist oder gerade nach Hause kommt und das habe ich halt immer verpasst und so hängen geblieben, dass ich es online schaue, war ich auch nicht. Aber ich habe wirklich, wenn es lief, gerne mal reingeschaut und gehört, das dann habe ich auf jeden Fall.
Jetzt bist du mittendrin und magst du uns deine Rolle von Unter uns, magst du uns deine Rolle mal beschreiben? Aaron Hinz heißt du in der Rolle. Wer ist denn dieser Aaron?
Ja, Aaron Hinz ist 22 und kommt aus Köln, nehme ich stark an. So ausgearbeitet ist die Rolle noch nicht ganz, aber er ist ein junger, dynamischer, sportlicher, offener Typ, der sagt, was ihm auf dem Herzen liegt und sich auch gerne nimmt, was ihm am Herzen liegt. Und hat ein großes Selbstbewusstsein. Also er weiß, was er will und das will er dann eigentlich auch gerne sofort haben.
Und das ist ja der Ringo Beckmann in der Rolle, der gespielt wird von dem Timothy Bolt. Wie war es denn eigentlich für dich, auf so ein eingespieltes Schauspielensemble zu treffen und besonders auf deinen Serienpartner?
Das ist natürlich hart, weil so dieser Hauptcast, der steht und die drehen schon Monate, wenn nicht sogar schon Jahre zusammen. Und man muss sich dann natürlich erstmal nicht irgendwo einen Namen machen. Natürlich ist man irgendwo Kollege und man sieht nicht jeden Kollege auf der Arbeit. Aber das Team ist so offen, dass man gar nicht lange braucht, um da reinzukommen. Also die sind dann auch interessiert und fragen und sind dann natürlich auch an der Rolle interessiert, wie lange die bleibt und an der Person, die dahinter steht. Also es war gar nicht so schwer, weil das Team wirklich offen ist und auch relativ oft neue Leute dazukommen. Jetzt seien es nur Statisten oder irgendwelche Gastrollen. Von daher sind die wirklich offen und nehmen einen auch sehr gerne und herzlich auf.
Wie man den Ankündigungen von RTL entnehmen kann, musst du ja mit deinem Serienpartner Ringo Beckmann auch einige intime Szenen spielen. Wie ist es denn, Liebesszenen in so einer Serie zu drehen? Ich stelle es mir eher schwierig vor, mit dem ganzen Drehteam drumherum. Oder sind es Szenen wie jeder andere?
Ich muss sagen, eine Kussszene fällt mir sogar leichter als eine Sprechszene, weil ich mir keinen Text merken muss, sondern ich weiß, was ich machen muss. Von daher ist so eine Szene leichter, aber sie ist schwerer zu drehen, weil ein Wort, das verfliegt und geht ins eine Ohr und geht oft auf ein anderes Ohr raus. Aber ein Kuss, das ist ja eine Emotion und ein Gefühl, das rübergebracht werden muss. Und das musst du am Set auf den Punkt rüberbringen. Und von daher ist es anspruchsvoller und würde ich jetzt gar nicht so in eine einfache Schublade schieben, sondern das ist schon anspruchsvoll.
Du bist ja, ich sagte es ja anfangs, Model, Moderator, treibst viel Sport, nun bist du auch Schauspieler in einer täglichen Serie. Kannst du sagen, was dir so am meisten Spaß macht? Wie siehst du dich in ein paar Jahren? Was möchtest du erreichen? Also ist die Schauspielerei jetzt vielleicht deins oder moderieren eher? Oder?
Also gute Frage, weil... Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, das Modeln, das mache ich jetzt schon 4-5 Jahre und das kann ich, das macht Spaß, das ist so ein Beruf, da gehe ich gerne hin, aber das kenne ich. Aber es macht Spaß, weil ich kann und ich weiß, was man machen muss. Das macht ja auch Spaß, wenn man Sachen kann. Aber jetzt habe ich auch so neue Dinge entdeckt, wie das Schauspiel oder eben die Moderation, das ist Neuland. Und gerade das macht auch Spaß, dieses Neuland zu entdecken und da die ersten Schritte zu gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass das so alles eigentlich Hand in Hand geht, so ohne dass das irgendwie in Konkurrenz steht, sondern dass eher so ein gemeinsamer Fluss ist. Dass man sich da gar nicht so irgendwie fixieren muss drauf auf eine Sache.
Ja, denke ich auch.
Ja, das ist so mein Wunsch oder so meine Idee der Zukunft ein bisschen.
Ja, Lukas, vielen Dank erstmal für das Interview. Wir sind bei Zeit, ist ja schon mehr oder weniger am Ende bei der Schwulen Welle hier in Freiburg. Also wir wünschen dir auf jeden Fall für deine Zeit bei Unter uns und bei all deinen anderen Projekten und Tätigkeiten nur das Beste. Ebenso natürlich auch für das Private.
Ja.
Super. Liebe Grüße an Basti und deine Mutti. Ich beglückwünsche die beiden ja, dass sie so einen sympathischen und authentischen Kleinen haben. Das wollte ich
loswerden. Oh, ja, das ist aus. Dankeschön.
Ja, das war Lukas Sauer, der ab dem 11. Juli in der RTL-Serie Unter uns zu sehen sein wird. Unter uns läuft Montag bis Freitag ab 17.30 Uhr bei RTL. Und mit Lukas Sauer dürfen wir uns endlich wieder auf eine schwule Geschichte in der Serie freuen. Hoffen wir mal, dass sie uns lange erhalten bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Hat mich gefreut, mit euch zu quatschen.
Ja, uns auch.
Tschüss.
Ja.
Ciao.
Ich bin noch ganz weg. Ja, und inzwischen hat er wirklich die Schauspielkarriere eingeschlagen und tourt derzeit mit den Theatergastspielen führt durch die deutschsprachigen Lande. Am 21. Januar zum Beispiel in Karlsruhe im Stück Männerparadies an der Seite von unter anderem Hanno Friedrich zu sehen. Nächste Woche gibt's bei uns ein Wunschkonzert. Das Leben ist ein Wunschkonzert. Ja, man soll es nicht fassen. Also es ist eine Game-Music-Sendung mit lauter 80er-Jahre-Musik. Lauter im doppelten Wortsinn natürlich. Hast du einen Wunsch aus den 80s, dann mailen an musikwunsch@schwulewelle.de. Ja, das war's dann mit unserem Throwback Thursday, unser Blick in die Vergangenheit der Schwulenwelle.
Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht.
Nächste Woche nehme ich euch dann mit in die Vergangenheit, ein zweiter Versuch, dann aber musikalisch mit in die 80er, jede Menge Musik, die ja heute so ein bisschen zu kurz kam. Und bis dahin,
immer schön schwul bleiben.
Tschüss.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.